NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und herzlich willkommen. Im Studio ist Anna Osius und das sind heute die Themen. Empörung über NSA. Offenbar hat der US-Geheimdienst vor allem Deutschland und die EU ausspioniert. Massenproteste in Ägypten. Heute ist Präsident Morsi ein Jahr im Amt. Wir berichten und kommentieren. Außerdem kein Kompromiss. Das Asylantencamp in der Münchner Innenstadt wurde von der Polizei geräumt. Und Feierlaune. Kroatien freut sich auf den EU-Beitritt heute um Mitternacht. Das und mehr jetzt hier im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ja, die Empörung über den US-Geheimdienst NSA ist groß. Internetkontrolle, Abhöraktionen. Vor allem Deutschland ist Medienberichten zufolge im Visier der Agenten gewesen. Eine 500 Millionen Kommunikationsdaten habe die NSA in Deutschland monatlich überwacht, heißt es im aktuellen Spiegel. Eine unglaubliche Datenmenge finden entsetzt Politiker aller Parteien in Berlin.
Wie genau die Amerikaner es wissen wollen, zeigt zum Beispiel der 7. Januar 2013, ein Montag, an dem der Geheimdienst NSA 60 Millionen Telefonverbindungen aus Deutschland ausspionierte, laut Spiegel. Zum Vergleich, aus Frankreich protokollieren die Amerikaner an einem Tag nur rund 2 Millionen Telefonate. Deutschland für amerikanische Spione Zielland Nummer 1 in Europa. Massenweise sollen die USA Daten abgezapft haben. E-Mails, Chats, Telefonverbindungen, SMS. Wohl auch bei der Bundesregierung bis hinauf zur Kanzlerin, so der Spiegel. Die Bundesjustizministerin ist empört. Wie im Kalten Krieg, sagt Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Damals seien Feinde miteinander genauso umgegangen. Zornige Reaktionen deshalb aus allen Parteien. Immer vorausgesetzt, dass der Bericht des Spiegels auch wirklich stimmt. CDU-Mann Binninger hielte dann das gegenseitige Vertrauen für erschüttert. Seinem SPD-Kollegen Oppermann zufolge ist die Überwachungstätigkeit der USA völlig außer Kontrolle, ohne Rücksicht auf Freund und Feind. Petra Pau, Bundestagsabgeordnete der Linken, sieht einen Generalangriff auf Werte wie Demokratie, Freiheit und Bürgerrechte. Das Grundgesetz wird zu Altpapier, so Pau wörtlich. Sie macht jetzt der Kanzlerin Beine, genau wie die anderen Oppositionsparteien. Angela Merkel müsse in Washington Aufklärung verlangen. Die grüne Fraktionschefin Künast fordert von Merkel sogar, eine Klage gegen die USA zu prüfen vor dem Internationalen Gerichtshof. Besonders im Fokus der Amerikaner steht anscheinend, laut Spiegel, Frankfurt. Dort liegt der German Commercial Internet Exchange, der weltgrößte Knotenpunkt fürs Internet. Durch dessen gelbe Glasfaserkabel rauschen pro Sekunde 1,4 Terabit. Deutlich mehr als durch die Knotenpunkte der USA, weil die stärker verteilt sind. In Frankfurt selbst wehrt man sich aber gegen diese Vermutung. Daten abzuzapfen sei weder rechtlich noch technisch möglich.
Reaktionen aus Berlin auf den Spionageskandal des amerikanischen Geheimdienstes NSA. Ein Bericht war das von Achim Wendler. Tja, und nicht nur Deutschland war offenbar verstärkt im Fokus der Agenten. Auch die Europäische Union wurde systematisch überwacht. An diesem Wochenende wurde bekannt, dass die diplomatischen Vertretungen der EU in Washington und New York verwanzt waren. Entsprechend wütend sind die Reaktionen aus Brüssel. Von dort berichtet Wolfgang Landmesser.
Den Grünen im Europaparlament reicht es jetzt. Nach den Berichten über Abhöraktionen des amerikanischen Geheimdienstes gegen EU-Vertretungen müsse das Parlament einen Untersuchungsausschuss einrichten, um die Vorgänge aufzuklären. Und zwar noch vor der Sommerpause. Jan-Philipp Albrecht, Datenschutzexperte der Grünen.
Weil es allerhöchste Zeit ist, wir haben jetzt also wirklich schon die dritte oder vierte Stufe dieser Veröffentlichung von Überwachungsskandalen erreicht. Und alle allein für sich genommen würden eigentlich einfordern, dass man da wirklich genau hinguckt und mal die Karten offen auf den Tisch legt. Wer wird denn hier eigentlich wie überwacht und wie wird das Ganze kontrolliert?
Auch der CDU-Europaabgeordnete Elmar Brok war schockiert, als er von den angeblichen Spähangriffen auf EU-Büros hörte. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Parlament ist häufig in den USA und gilt als besonders gut vernetzt.
Ich habe es erst nicht geglaubt und dann muss ich sagen, bin ich tief enttäuscht und entsetzt. Denn dass man jetzt Freunde in dieser Weise abhört, wie man eigentlich nur auf der anderen Seite im Kalten Krieg Leute abgehört hat, scheint mir schon trächtig zu sein.
Die US-Regierung müsse die Vorgänge jetzt möglichst schnell aufklären. Die EU-Kommission teilte mit, sie habe Kontakt zu den US-Behörden in Washington und Brüssel aufgenommen und sie mit den Vorwürfen konfrontiert. Es gebe die Zusage der Amerikaner, die Fälle zu prüfen und das Ergebnis mitzuteilen. Nach einem Bericht des Spiegel hat der US-Geheimdienst NSA in den Büros der EU in Washington und New York Abhörwanzen installiert. Außerdem seien die Computer angezapft worden, um interne E-Mails lesen zu können. Auch auf das Gebäude des EU-Ministerrats in Brüssel soll es einen Lauschangriff gegeben haben. Gesteuert offenbar aus dem Brüsseler NATO-Hauptquartier. Dort soll die NSA über speziell abgeschirmte Büros verfügen. Wenn das richtig sei, wird es empfindliche Folgen haben für die Beziehungen zu den USA, sagt die SPD-Europaabgeordnete Birgit Zippel.
Wenn sich bewahrheitet, dass auch europäische Einrichtungen ausspioniert wurden, dann ist das schon ein Beleg dafür, dass es eben nicht ausschließlich um Terrorismus geht, sondern auch um andere Dinge. Und das hätte dann schon Auswirkungen auch auf alle anderen Arten der Zusammenarbeit, wo es um Datenaustausch, um Kommunikation und Datenschutz geht. Und das müsste dann auch Konsequenzen haben.
Die Abhöraffäre könnte auch Folgen haben für das geplante Handelsabkommen mit den USA. Der Außenpolitiker Elmar Brok fühlt sich erinnert an die Zeit des Kalten Krieges.
Ich glaube, es ist ja schwierig, wenn man sich selbst nicht auf Verhandlungen vorbereiten kann, weil die andere Seite vorher die Verhandlungslinien schon abhören kann. Demnächst muss man ja dann in Washington wieder im Park spazieren gehen, wenn man das früher in Moskau gemacht hat.
Auch der Präsident des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, befürchtet einen schweren Rückschlag für die Beziehungen zu den USA. Die amerikanische Regierung müsse erklären, warum sie die EU wie eine feindliche Macht behandle. Warum hört man jemanden ab, mit dem man engstens zusammenarbeiten will, fragte Schulz.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Heute vor genau einem Jahr hat der Muslimbruder Mohammed Morsi sein Amt als neuer Präsident von Ägypten angetreten. Wie überall eine Gelegenheit, Bilanz zu ziehen. Und bei Morsi sieht die für die meisten Ägypter verheerend aus. Das Land steckt tief in einer Wirtschaftskrise. Die politischen Lager sind zerstritten wie nie. Das Land wird zunehmend islamisiert. Die Pressefreiheit leidet. Dementsprechend groß sind die Demonstrationen an diesem Wochenende.
Zu Tausenden strömen Menschen zum Tahrir. Sie skandieren das, was sie auch im Frühjahr 2011 auf dem Platz im Zentrum von Kairo geschrien haben. Das Volk will den Sturz des Systems. Damals meinten die Menschen Diktator Hosni Mubarak und sein Regime, heute Mohammed Mursi und seine islamistischen Verbündeten. Viele Demonstranten tragen rote Karten vor sich her. Die rote Karte für Mursi mit der weißen Aufschrift Hau ab. Und das ist auch der zweite Spruch, der immer wieder auf dem Tahrir ertönt. Hau ab, Irhan. Im Laufe des Abends erwarten die Oppositionsparteien und Gruppen noch viele Menschen mehr auf den Straßen. Nicht nur in Kairo, sondern im ganzen Land. Mehr als 22 Millionen Ägypter haben die Demonstranten angeblich auf ihrer Seite, also fast ein Viertel des Volkes. Genauso viele Unterschriften haben sie gesammelt, das behaupten Vertreter der Bewegung Tamarod, zu Deutsch Rebell. Die Unterzeichner fordern von Präsident Mursi vorgezogene Präsidentschaftswahlen. Mursis Kritiker erheben den Vorwurf, der Präsident diene nicht der ganzen ägyptischen Gesellschaft, sondern ausschließlich den Interessen der Islamisten, der Muslimbrüder wie auch anderer salafistischer Organisationen. In ihrem Sinne habe Mursi eine Verfassung durchgepeitscht, die die Freiheits- und Bürgerrechte missachte. Er habe die Revolution von 2011 verraten und jede demokratische Legitimität verloren. Dazu kommen frappierende Missstände, die viele durchschnittliche Ägypter vielleicht noch mehr umtreiben als die politischen Erwägungen. Ein Demonstrant auf dem Tahrir. Wir haben ihn gewählt, damit er Sicherheit schafft, die Leute Lebensmittel kaufen können, Strom haben und Benzin und Diesel und solche Sachen. Das, was ich täglich brauche. Aber nach einem Jahr im Amt und nach der Zeit der Revolution hat Mursi nichts geschafft. Nichts. Darum müssen wir die ganze Muslimbruderschaft stürzen, nicht nur Mursi. Mursi und seine Verbündeten halten dem entgegen. Vor einem Jahr trat er seine Amtszeit an, nach einer demokratischen Wahl, auch wenn der Präsident aus der nur mit knapper Mehrheit hervorging. Mursi schloss erneut in einem gerade veröffentlichten Interview mit dem britischen Guardian einen Rücktritt aus. Und einer seiner Vertrauten, Essam al-Arian, erklärte zu den Demonstranten, die Mursis Rücktritt fordern, ich denke, dass es ein Recht aller Ägypter ist, friedlich zu demonstrieren. Es ist aber ein Verbrechen, sich gegen die Legitimität der Verfassung zu wenden oder sie außer Kraft setzen zu wollen. Jede Art von Gewalt ist zu verurteilen. Es sollte niemand Gewalt vor, während oder nach den Demonstrationen decken, Gewalt, zu der einige politische Parteien aufrufen. Zu Gewalt aufgerufen zu haben, das weisen die Mursi-Kritiker von sich. Und doch ist es nicht ausgeschlossen, dass es zu Ausschreitungen kommt im Zuge der Demonstrationen. Denn allzu groß ist die Gefahr, dass die Mursi-Gegner auf Anhänger des Präsidenten stoßen, die sich ebenfalls Land auf, Land ab zu Solidaritätskundgebungen zusammengeschlossen haben. In den vergangenen Tagen hat es bereits Zusammenstöße der beiden Lager gegeben, was einige Tote und mehr als 100 Verletzte zur Folge hatte. Das Militär hat Order, gegebenenfalls einzugreifen. Polizei ist so gut wie gar nicht in Kairo zu sehen, abgesehen von einem Trupp, der in Uniform am Nachmittag auf den Tahrir zog, um gegen Mursi zu demonstrieren. Die Spannung, die über Ägypten liegt, ist hoch. Und wann immer auf dem Tahrir ein Feuerwerkskörper gezündet wird als Warnschuss gegen Präsident Mursi, steigt diese Spannung.
Massenproteste in Ägypten. Aus Kairo war das ein Bericht von Björn Blaschke. Ja, Präsident Mursi ist mehr als umstritten. Der Muslimbruder hatte bislang ja wenig Interesse, die liberale Opposition in die Politik mit einzubinden. Und die Spaltung des Landes ist daher physisch spürbar. Und das nur 2 Jahre nach dem Sturz von Machthaber Mubarak, nach der Revolution, die die Ägypter ja eigentlich so geeint hatte, in der Hoffnung auf eine neue, bessere Regierung. Was ist mit Ägypten passiert, dass sich hinter dem bekannten Bild der Demonstrationen so viel geändert hat? Hans-Michael Ehl kommentiert.
Wieder demonstrieren in Ägypten Tausende für die Demokratie und wieder wogt ein Flaggenmeer in den Nationalfarben Rot-Weiß-Schwarz auf den Straßen, wie vor 2,5 Jahren, als es galt, ein verhasstes Regime loszuwerden. Doch jetzt ist alles anders. Ägypten ist tief gespalten. Unversöhnlich stehen sich Unterstützer und Gegner des islamistischen Präsidenten Mohamed Morsi gegenüber, unversöhnlich und kampfbereit, manche bis aufs Blut. Angeheizt wird der Konflikt nicht nur von religiös-fanatischen Predigern, die Morsi-Gegner pauschal als Ungläubige und Feinde Gottes diffamieren und damit zu Freiwild machen. Eine Eskalation ist auch deshalb so wahrscheinlich, weil es in dieser aktuellen Krise für beide Blöcke ums blanke politische Überleben geht, um Sein oder Nichtsein. Versagt die Opposition und kann sie nicht wirklich auch die Massen mobilisieren, um den Druck auf Morsis Muslimbruderschaft zu erhöhen, wird sie in naher Zukunft im politischen Leben Ägyptens keine nennenswerte Rolle mehr spielen. Dann werden Morsi und seine Muslimbruderschaft gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Und Morsi bleiben 3 weitere Jahre Amtszeit, um sein islamistisches Programm für Ägypten weiter voranzutreiben. Versinkt das Land weiter in Chaos und Gewalt, müssen aber auch die Muslimbrüder um ihre politische Zukunft fürchten. Sie haben schon seit Beginn der Amtszeit Morsis enorm an Unterstützung verloren, auch bei den unzähligen einfachen Menschen, die sie bei demokratischen Wahlen zur stärksten Kraft im Land gemacht haben. Die politische Krise mag Morsi eine Weile aussitzen können. Er ist nach demokratischen Spielregeln in den Präsidentenpalast in Kairo eingezogen. Was kümmert ihn eine Unterschriftenaktion der Opposition, die rechtlich völlig ohne Folgen ist? Was kümmern ihn Millionen Ägypter, die ihm wie jetzt die rote Karte zeigen? Die wirtschaftliche Krise aber wird Morsi über kurz oder lang politisch das Genick brechen. Die wird er auf Dauer nicht aussitzen können. In den neuen Demonstrationen entlädt sich die enorme Unzufriedenheit vieler Menschen mit der Lebenssituation, für die die Muslimbrüder verantwortlich gemacht werden. Der Eindruck hat sich festgesetzt. Sie können es nicht. Für ihre eigene Klientel mögen sie hilfreich sein. Das Schicksal der breiten Masse der Ägypter aber ist ihnen völlig egal. Wenn die Muslimbrüder politisch überleben wollen, müssen sie jetzt reagieren. Dann müssen sie jetzt einen wirklichen Dialog mit allen gesellschaftlichen Gruppen zulassen. Und sie müssen ihre Strategie beenden, die die eigene islamistische Ideologie zum Maß aller Dinge macht. Es sieht nicht so aus, als wäre Morsi, als wäre die Muslimbruderschaft dazu bereit. Zu fest hängt sie an der Macht, nach der sie sich seit der Gründung vor mehr als 80 Jahren so sehr gesehnt hat. Jetzt haben sie noch eine Chance, zu retten, was zu retten ist, als ein wichtiger politischer Faktor in Ägypten zu überleben. Wenn sie diese Chance verpassen, besiegeln sie das Ende ihres politischen Projekts.
Hans-Michael Ehl kommentierte. Und wir bleiben im Nahen Osten. In Syrien wurden offenbar 3 deutsche Helfer entführt. Die Männer sind schon länger verschleppt, aber jetzt erst wurde die Entführung öffentlich. Das Auswärtige Amt hat einen Krisenstab einberufen. Peter Steffe berichtet.
Die 3 Männer wurden bereits vom 14. auf den 15. Mai mitten in der Nacht von Kidnappern aus ihrer Unterkunft im Norden Syriens entführt. Zum Zeitpunkt der Entführung hielten sie sich in der Provinz Idlib nahe der syrisch-türkischen Grenze auf. Die deutschen Nothelfer der Organisation Grünhelme von Rupert Neudeck hatten beim Aufbau eines Krankenhauses geholfen. Wie das Nachrichtenmagazin Der Spiegel in seiner neuesten Ausgabe berichtet, gäbe es von dem Trio bislang keine Spur. Unklar scheint auch, wer hinter der Entführung steckt. Bis zum jetzigen Zeitpunkt hatte die Organisation Grünhelme das Kidnapping seiner Mitarbeiter deshalb nicht öffentlich gemacht, weil man hoffte, so Grünhelm-Gründer Rupert Neudeck wörtlich, unsere Mitarbeiter zu finden und freizubekommen. Obwohl die deutsche Hilfsorganisation unmittelbar nach dem Verschwinden ihrer drei ehrenamtlichen Helfer das Auswärtige Amt in Berlin eingeschaltet hat, gibt es bis heute keinerlei Kontakt zu den Entführern und ihren Geiseln. Mit der jetzigen Veröffentlichung über die Entführung soll öffentlicher Druck entstehen, die drei Männer freizubekommen. Die Organisation Grünhelme ist seit September vergangenen Jahres im Norden Syriens tätig und hilft beim Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur, vor allem in kleineren Dörfern.
Die Europäische Union erweitert sich. Mal wieder, könnte man sagen. Sehr zur Freude der neuen Beitrittsländer, Stirnrunzeln und Kopfschütteln dagegen in manchen alten EU-Staaten. Immerhin hat die Europäische Union so schon genug finanzielle Probleme. Da sind neue vermeintliche Krisenländer wenig beliebt. Aber beschlossen ist beschlossen. Das Beitrittsverfahren lief seit Jahren. Und jetzt wird um Mitternacht Kroatien das 28. EU-Mitglied. Und in Zagreb soll der Beitritt heute Abend ordentlich gefeiert werden.
Es wird schon kräftig geprobt auf dem Jelačić-Platz im Herzen Zagrebs. Eine Mischung aus Pop, Klassik und Jazz soll die Bürgerinnen und Bürger heute Abend in Feierlaune bringen. Wirkliche Begeisterung ist in Zagreb allerdings kaum zu spüren, auch nicht bei denen, die für den EU-Beitritt sind. Ich weiß noch nicht, ob ich hingehen werde, sagt dieser kroatische Manager, der in den USA studiert hat.
We have a reason to celebrate, because before we even got in to Europe.
Wir haben schon Grund zu feiern, weil sich schon vor dem Beitritt zur EU viel zum Positiven gewandelt hat in den letzten Jahren. Und jetzt schauen wir in eine positivere, bessere Zukunft hier in Kroatien, denn wir glauben, dass der Wandel jetzt nach dem Beitritt weitergeht. Nun, ich denke, wir können nicht ohne Europa existieren, sagt diese junge Frau. Aber ich bin nicht sicher, ob es klug ist, gerade jetzt beizutreten. Es herrscht Wirtschaftskrise in ganz Europa. Ich bin grundsätzlich für die EU, nur nicht sicher, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Die Feier soll eine Mischung aus Volksfest und Politikerreden werden. Aus Brüssel kommen Kommissionspräsident José Manuel Barroso, Ratspräsident Herman van Rompuy und Parlamentspräsident Martin Schulz. Die Regierungschefs aus Belgien, Österreich, Polen, Ungarn, der Slowakei und Slowenien werden erwartet und, das hat Symbolwert, Präsident und Premier aus dem Nachbarland Serbien, dem einstigen Kriegsgegner. Der kroatische Regierungschef Zoran Milanovic sagt, jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Wenn wir einst stereotype Feindbilder hatten, das gibt es jetzt nicht mehr. Unsere Zukunft, Erfolg oder Misserfolg, liegt jetzt allein in unseren Händen. Die Namen aus großen EU-Ländern fehlen allerdings auf der Gästeliste. Weder Frankreichs Präsident François Hollande noch Großbritanniens Premier David Cameron kommen und auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hat kurzfristig abgesagt. Wird Kroatien das neue Sorgenkind der EU? Der Politikwissenschaftler Bozo Skoko sagt, die EU kann von Kroatien profitieren. Trotz der momentanen Wirtschaftskrise auch in Kroatien glaube ich, dass wir genug Potenzial haben, die EU zu bereichern. Am wichtigsten ist, dass mit dem Beitritt Kroatiens die ganze Balkanregion stabilisiert wird. Und die EU-Bürger bekommen eine der schönsten Küsten Europas, die kroatische Adriaküste. Damit sind allerdings auch Ängste verbunden. Manche Kroaten befürchten den Ausverkauf von Grund und Boden an reiche EU-Ausländer. Und es gibt Bedenken, dass Kroatien als kleines Land zwar Stimmrecht in der EU hat, aber am Ende doch immer die Großen entscheiden. Bozo Skoko will auf jeden Fall heute Abend feiern gehen, auch wenn er mit einem Lachen meint. Ich habe mich mit Freunden verabredet, einfach weil es mich interessiert, was geboten wird. Aber ich fürchte, dass die Welt morgen am 1. Juli nicht viel anders aussehen wird für Kroatien, dass viele enttäuscht sein werden, wenn am Montag alles genauso bleibt.
Ein Bericht von Ralf Borchert. Slumlord, Herrscher der Elendsviertel, so werden in den USA Firmen beschimpft, die Gebäude in den Innenstädten verfallen lassen und dadurch zum Niedergang der Städte beitragen. Die Stadt Los Angeles glaubte, einen solchen Slumlord gefunden zu haben, nämlich die Deutsche Bank. Die weist natürlich alle Schuld von sich und jetzt haben sich die Konfliktparteien offenbar geeinigt. Aus Los Angeles, Wolfgang Stuflesser.
Der Vorwurf war hart. Die Anwälte der Stadt Los Angeles hatten die Deutsche Bank einen der, so wörtlich, größten Slumlords der Stadt genannt. Slumlords, das ist ein Schimpfwort für Vermieter, die ihre Häuser bewusst vergammeln lassen. Nach Ansicht der Stadt Los Angeles hat die Deutsche Bank zum Niedergang ganzer Wohnviertel beigetragen und einen Anstieg der Kriminalität in Kauf genommen. Dafür wollte die Stadt vor Gericht eine Wiedergutmachung in Höhe von mehreren hundert Millionen Dollar. Nun konnte sich die Bank mit ihrer Auffassung durchsetzen, dass sie der falsche Ansprechpartner sei. Stattdessen zahlen nun Wohnungsverwalter und Investoren insgesamt 10 Millionen Dollar, umgerechnet 7,7 Millionen Euro an die Stadt. Die Deutsche Bank unterstrich noch einmal, dass sie keinen Beitrag zu der Ausgleichszahlung leiste und keinerlei Fehler ihrerseits einräume. Das Verfahren steht im Zusammenhang mit der US-Immobilienkrise vor ein paar Jahren. Die Deutsche Bank kaufte in den USA als Treuhänderin für ihre Anleger Kreditpakete, in diesem Fall Hypotheken auf Wohnungen und Häuser. Die Anleger bekamen dann ihren Anteil an den laufenden Einnahmen. Wenn die Schuldner ihre Zahlungen aber nicht mehr leisten konnten, dann mussten sie die Gebäude räumen. Darum und auch um die Verwaltung der Objekte kümmerte sich nicht die Deutsche Bank, sondern ein anderes Unternehmen, ein sogenannter Loan Servicer. In dem Verfahren ging es um mehr als 2000 solcher Zwangsvollstreckungen zwischen 2007 und 2011. Wenn der Vergleich nun noch vom zuständigen Gericht abgesegnet wird, geht damit ein zweijähriger Rechtsstreit zu Ende.
Seit einer Woche waren sie im Hungerstreik. In München hatten Asylsuchende aus verschiedenen Ländern in der Innenstadt ein Protestcamp aufgeschlagen und seit einer Woche demonstrativ nichts mehr gegessen und getrunken, um damit die Bewilligung ihrer Asylanträge zu erpressen. Gestern hatte der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer ein Krisentreffen einberufen. Prominente Politiker sollten im Asylstreit vermitteln. Doch alle Gesprächsversuche sind gescheitert. Heute hat jetzt die Polizei das Protestcamp geräumt, wegen akuter Lebensgefahr. Die Flüchtlinge dagegen zeigen sich ungebeugt und demonstrieren weiter.
Der Kampf geht weiter, so die Botschaft von einigen Aktivisten, die sich am Sonntagnachmittag auf dem Münchner Rindermarkt versammelt hatten. Im Hintergrund auch der Verhandlungsführer der Hungerstreikenden, Ashkan Kurasani. Der 24-jährige Iraner, der in Deutschland als Asylberechtigter anerkannt ist, trat in den letzten Tagen als Verhandlungsführer der Hungerstreikenden auf. Innenminister Joachim Herrmann bezeichnete ihn bei der Pressekonferenz am Mittag im Münchner Polizeipräsidium als Rädelsführer des Hungerstreiks.
Ob wir in allen Punkten, das will ich an dieser Stelle noch mal ausdrücklich sagen, wirklich im Namen aller Betroffenen gesprochen hat, das lasse ich mal dahingestellt. Das wird in den nächsten Tagen sicherlich ohnehin noch nachzuarbeiten sein.
Momentan ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Verhandlungsführer der Hungerstreikenden, Ashkan Kurasani. Auch Münchens Oberbürgermeister Christian Ude sieht ihn als treibende Kraft des Hungerstreiks.
Er wusste sehr genau Bescheid. Er ist juristisch beraten. Er hatte ständig zwei Handys, die er wechselseitig betätigte, um Kontakt mit Beratern aufzunehmen. Er machte auch mich auch einen sehr intelligenten, gebildeten und geschulten Eindruck.
Nach 5 Tagen Durststreik sei es nur noch um die Rettung der Menschen gegangen, sagt der Münchner Oberbürgermeister Christian Ude nach dem Polizeieinsatz auf dem Münchner Rindermarkt.
Wir haben ja am Donnerstag noch am Abend den Bescheid zugestellt, dass der Versammlungsleiter die Verpflichtung hat, Ärzte zuzulassen und ärztliche Versorgung zu ermöglichen. Und erst dadurch, dass er dagegen verstoßen hat und Menschen in Lebensgefahr gebracht hat, war eine rechtliche Handhabe gegeben.
Der Münchner Polizeipräsident Robert Kopp fügt hinzu, dass es auch bei der Räumung des Flüchtlingslagers Ärzten nur mit Unterstützung von Polizeigewalt gelungen sei, die zum Teil extrem geschwächten Hungerstreikenden, darunter 3 Kinder, ins Krankenhaus zu bringen. Nach Meinung der Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bayerischen Landtag, Margarete Bause, wäre jedoch mit den Hungerstreikenden eine Lösung auf dem Verhandlungsweg möglich gewesen. Die Freien Wähler begrüßten dagegen die Räumung des Camps, forderten aber, wie auch der Bayerische Flüchtlingsrat und die Evangelische Kirche in Bayern, eine bessere Asylpolitik.
Aus München ein Bericht von Daniel Knopp. Und wir kommen zum Sport hier im Echo des Tages und damit zur Tour de France. Uli Schäfer aus der Sportredaktion. Der Deutsche Marcel Kittel war ja heute auf der zweiten Etappe im gelben Trikot unterwegs. Hat er es verteidigen können?
Nein, leider nicht. Die Etappe heute auf und ab durch die Berge von Korsika war für einen Sprinter wie Kittel ein bisschen zu anspruchsvoll, um ganz vorne mit dabei zu sein. Von der zweiten Etappe der Tour de France berichtet ausführlich Holger Gerska.
Vier Berge für einen 1,90 Meter großen Sprinter, das war zu viel. Dieser Tag auf dem gelben Fahrrad, in den gelben Socken, in der gelben Hose und vor allem im gelben Trikot wird zumindest in diesem Jahr der einzige für Marcel Kittel bleiben. Der Thüringer gab alles, aber 74 Kilometer vor dem Ziel konnte er dem Hauptfeld nicht mehr folgen und erreichte Ajaccio schließlich knapp 18 Minuten hinter dem Tagessieger und seinem Nachfolger im gelben Trikot, dem Belgier Jan Bakelands. Seit an Seit mit Marcel Kittel erreichte auch Toni Martin das Ziel. Der Zeitfahrweltmeister quälte sich mit seinen Sturzverletzungen über die 156 Kilometer.
Aber ein Trikot durfte Marcel Kittel heute behalten, und zwar das grüne Trikot des punktbesten Sprinters. In der Formel 1 war heute Nico Rosberg der Beste. Der Mercedes-Pilot hat den großen Preis von England in Silverstone gewonnen, vor Mark Webber im Red Bull und Fernando Alonso im Ferrari. Rosberg profitierte aber auch davon, dass erst sein Teamkollege Lewis Hamilton wegen eines Reifenplatzers zurückgeworfen wurde und später Weltmeister Sebastian Vettel in Führung liegend mit einem Getriebeschaden aufgeben musste.
Für die englischen Fans war es sehr enttäuschend, dann, als der Lewis raus war. Aber okay, so ist halt Rennsport manchmal. Und dann war es eigentlich ein sehr enges Rennen zwischen mir und Sebastian. Er war ein bisschen schneller, aber ja, ich konnte dranbleiben, habe immer wirklich Vollgas gepusht. Und dann ist sein Auto auch noch stehen geblieben. Und das war natürlich für mich dann freie Fahrt.
Und am Ende feierte Nico Rosberg seinen zweiten Saisonsieg. Adrian Sutil kam auf Platz 7, Nico Hülkenberg auf Platz 10. Sebastian Vettel ist weiter Spitzenreiter in der WM-Gesamtwertung, aber sein Vorsprung vor Fernando Alonso schrumpfte auf jetzt nur noch 21 Punkte. In Aachen ist heute der CHIO zu Ende gegangen, das größte Reitturnier der Welt. In der Dressur gab es für die deutschen Reiter Grund zum Jubeln, beim Springreiten hatten sie das Nachsehen. Den Sieg im großen Preis von Aachen sicherte sich bereits zum vierten Mal in seiner Karriere Springreiter Nick Skelton aus Großbritannien. Er kassierte damit auch das Rekordpreisgeld von 330.000 Euro.
Mark Eschweiler. Skelton war im Stechen der härtesten Prüfung des Jahres fehlerfrei geblieben. Auch die ersten beiden Umläufe hatte der Routinier auf seinem Hengst Big Star souverän gemeistert. Neben Skelton waren nur noch die Schweizerin Jannika Sprunger und der Franzose Patrice Delavaux in den ersten beiden Durchgängen ohne Strafpunkte geblieben. Im Stechen leisteten sich beide allerdings je einen Hindernisfehler. Für die 26-jährige Sprunger war Platz 2 im großen Preis von Aachen dennoch das beste Ergebnis ihrer Karriere. Patrice Delavaux freute sich über Rang 3. Bester Deutscher war Daniel Deusser auf Rang 4. Der deutsche Meister war zwar in beiden Umläufen ohne Fehler geblieben, ritt aber im ersten Durchgang eine halbe Sekunde zu langsam, was Deusser einen Zeitstrafpunkt einbrachte. Damit schaffte er es nicht ins entscheidende Stechen.
Ludger Baerbaum kam heute auf den 6. Platz, Christian Ahlmann belegte Platz 8. Zuvor hatte die Dressurreiterin Helen Lange-Hahnenberg nach dem Grand Prix und dem Grand Prix Spezial auch den großen Dressurpreis, die Kür mit Musik, gewonnen. Isabel Wert sorgte als Zweite für einen deutschen Doppelsieg. Zum Fußball. Der Gastgeber der WM 2014, Brasilien, bekommt entgegen ursprünglicher Planungen nun doch wie Südafrika 2010 von der FIFA eine Finanzspritze in Höhe von 100 Millionen Dollar. Einen Zusammenhang mit den Massenprotesten in den letzten Wochen wies die FIFA zurück. Die FIFA stand in den vergangenen Wochen in Brasilien wegen der staatlichen Milliardeninvestitionen für die WM 2014 massiv in der Kritik. Heute Nacht, deutscher Zeit, wird in Rio de Janeiro das Endspiel des Confederation Cups ausgetragen, die WM-Generalprobe. Dort stehen sich Brasilien und Spanien gegenüber. Seit 18 Uhr läuft in Salvador, dabei hier, das Spiel um Platz 3. Uruguay liegt zur Pause gegen Italien 0:1 zurück. Und noch eine Meldung vom Fußball. Der 18-jährige Leon Goretzka wechselt vom Fußball-Zweitligisten VfL Bochum zum Erstligisten Schalke 04. Nach wochenlangem Tauziehen bestätigten heute beide Vereine den Transfer.
Soweit vom Sport. Danke, Uli Schäfer. Und damit endet auch das Echo des Tages für heute. Ich bin Anna Osius und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend und einen guten Start in die Woche. Auf Wiederhören.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.